Die heutige Lesung steht im Markus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 21 bis 34. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Bringt man etwa eine Lampe in einem Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausgestreut hat. Er legt sie schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen alleine war. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Sprichwörter sind manchmal keine einfache Sache. Vor allen Dingen, wenn, wie in unserer Gemeinde, das Ganze zweisprachig funktioniert und man frei von der Leber weg ein deutsches Sprichwort auf Englisch übersetzt oder nicht weiß, was das überhaupt auf Englisch übersetzt heißt und das Ganze dann bei Google eingibt und Google was ganz Eigenes draus macht. Ich habe da nämlich mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar die erste Folie. Google hat mir ausgegeben: Ein Vogel in der Hand ist so viel wert wie zwei im Strauch. Ursprünglich auf Englisch hieß das mal, nächste Folie, a bird in the hand is worth two in the bush. Also, oder auf Deutsch, ein Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Wir machen jetzt ein kleines Spiel, ein Sprichwörterspiel. Ihr bekommt jetzt die englisch übersetzte Version von Google und versucht daraus nicht das englische, sondern das deutsche Sprichwort im Original zu erraten. Habt ihr verstanden? So wie gerade eben. Nächste Folie. Töte zwei Vögel mit einem Stein. Was ist das Deutsche dazu? Genau, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr seid gut. Oder, nächste Folie, kein Schmerz, kein Gewinn. Was ist die deutsche Variante dazu? Ohne Fleiß keinen Preis, genau. Jetzt kommt noch was Schweres. Wer Frau Merkel kennt, die hat es auch mal gesagt auf Englisch. Der Beweis des Nachtisches ist das Essen. Was ist die deutsche Variante dazu? Der Beweis des Nachtischs ist das Essen. Da könnt ihr mal, noch nicht klicken, noch nicht. Auf Englisch wäre es was?
The proof of the pudding is in the eating.
Richtig. Wie könnte man das auf Deutsch sagen? Okay, kommt keiner drauf. Ich würde sagen, nächste Folie, probieren geht über studieren. Also ihr merkt, Sprichwörter, es ist nicht ganz so einfach. Manchmal ist es auch schön, Sprichwörter abzuwandeln. Und wenn ihr euch heute von dem Gottesdienst nichts mitnehmt, dann merkt euch bitte, die dümmsten Reich Gottes Arbeiter und Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Die dümmsten Reich Gottes Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Das Problem ist nämlich mit Sprichwörtern, dass sie immer in einer bestimmten Kultur zu Hause sind, und problematisch wird es immer dann, wenn zwischen dem Sprichwort und dem, der das hört, so eine Wahrnehmungslücke klafft und der eine von dem anderen nicht so richtig mitbekommt, was der jetzt genau wollte. Gleichzeitig, das Schöne an so einem Sprichwort ist, dass es nicht nur Information vermittelt, sondern immer noch so eine tiefere Wahrheit mit drin steckt. Zum Beispiel könnte man sagen, setz dich hin und mach deine Hausaufgaben. Oder man kann sagen, ohne Fleiß kein Preis. Und plötzlich steht da ein Preis als Vision im Hintergrund. Und ein Schüler könnte sich vielleicht sagen, ja, vielleicht probiere ich doch mal etwas Fleiß hineinzulegen in meine Arbeit. Und Jesus macht in Markus 4, 21 bis 34 was ganz Ähnliches. Er nutzt Redewendungen und Gleichnisse, also eine Art Beispielerzählung, um tiefere Wahrheiten zu vermitteln. Letzte Woche ging es um einen Acker, auf den Samen gestreut wird, und aus dem Samen, der flog auf den Weg auf Steine unter Dornen und auf den Acker, und manches wurde zu einer Pflanze, das was auf dem Acker landete, und das andere eben nicht. Und Jesus nutzt dieses Bild, dieses Gleichnis dazu, um das Hören, Aufnehmen, Verstehen, Tun und Weitergeben des Wortes Gottes zu erklären. Das Schöne letzte Woche, und mein Vorprediger hatte es etwas einfacher, war nämlich, dass Jesus dieses Gleichnis auch selber auslegt. Das haben wir diese Woche nicht. Letzte Woche ging es darum, dass, nachdem der Same ausgestreut ist oder jemand das Wort Gottes gehört hat, dass entweder der Teufel kommt und die Botschaft wegnimmt, deswegen geht es nicht auf, oder weil Menschen nur emotional davon berührt sind, aber nicht groß das in die Tiefe geht und deswegen nichts daraus wird, oder weil Sorgen und Reichtum im Leben wichtiger sind und deswegen das Wort Gottes so beiseite geschoben wird, oder halt, wenn es auf den Acker fällt, dass es tatsächlich dazu kommt, dass Leute hören, wahrnehmen, verstehen und das dann auch tun und weitergeben, was sie an Botschaft bekommen haben. Und die Frage in unserem Stück, was wir heute lesen oder gerade gehört haben, ist die gleiche. Wie funktioniert es mit Hören, Wahrnehmen und Tun? Oder kurz, wie kommen wir vom Hören zum Tun? Oder wie kriegen wir es hin, richtig zu hören und dann auch noch zu tun? Oder, und darüber habe ich so ein bisschen nachgegrübelt, warum kommt die Botschaft eigentlich nicht an? Bei Jesus sind es nicht nur Gleichnisse, die sich dann mit der Frage auseinandersetzen, sondern ganze Kapitel. Nächste Folie. Und zwar, wenn wir uns die Kapitel 3 bis 6 grob mal anschauen. Es beginnt mit den 12 Aposteln und der Berufung von denen. Direkt danach wird Jesus als geisteskrank dargestellt von den Leuten, die dort in der Nähe sind, oder dass er vom Teufel besessen sein soll. Dann bringt er 4 Gleichnisse, vom Sämann, von der Lampe, vom Aufwachsen der Saat und dem Senfkorn. Dann kommen 4 Wunder, die Stillung des Sturms, die Heilung eines Besessenen, die Heilung einer blutenden Frau und eine Totenauferweckung. Und das Ganze mündet dann wieder, wie es angefangen hat, erst in Unglauben, und dann wieder bei den 12 Aposteln und dass Jesus sie aussendet. Und in diesen ganzen Kapiteln bekommt man mit, dass irgendwie manche reagieren auf das, was Jesus tat und sind voll dabei, und manche kümmert es nicht und sie lehnen das Ganze ab. Und es ist irgendwie an beiden Stellen immer beides. Manche verstehen die Wunde und manche eben nicht. Und manche sind davon berührt, was Jesus tut und wie er heilt, und manche eben nicht oder interpretieren das Ganze verkehrt. Und wie wir sehen, dieser ganze Komplex, in dem wir da gerade unterwegs sind, beschäftigt sich mit dieser Frage. Warum kommt manches an und manches aber auch wiederum nicht? In den Kapiteln 1 bis 9 ist Jesus noch in Kapernaum und Umgebung am See Genezareth im Norden von Israel, und die Gegend ist so ein bisschen landwirtschaftlich geprägt, mit Ackerbau und Fischfang. Jerusalem mit Kultur und großen Gebäuden ist weit weg. Und deswegen nutzt Jesus Gleichnisse und Bilder aus dieser Gegend und versucht den Leuten das darüber deutlich zu machen mit dem, was sie kennen. Kommen wir zum Text. Das Gleichnis vom Sämann, das wir vorhin gehört haben, erzählt Jesus zu einer großen Menschenmenge. Also das mit den vier verschiedenen Feldern oder Flächen, wo der Samen draufhält. Die Auslegung erzählt er aber nur seinen Jüngern. Das heißt, die großen Massen hören das Gleichnis und seine Jünger wissen, um was es geht. Und der Predigtabschnitt heute wird vermutlich wieder einer größeren Menschenmenge erzählt. Genau eingeleitet ist es leider nicht. Du kannst die nächste Folie auch schon machen. Und Jesus startet diesen, das ist zu weit. Und Jesus startet diesen Abschnitt mit verschiedenen kleinen Sprichwörtern. Nee, kannst wieder zurück machen. Auf diese nette Dame dort oben. Und die haben die, na ist egal. Lass es so. Jesus startet diesen nächsten Abschnitt mit vielen kleinen Sprichwörtern und Volksweisheiten. So ähnlich wie ohne Fleiß kein Preis. Und es geht bei all dem, was wir jetzt gleich hören werden, immer um das Thema Hören, Aufnehmen, Verstehen, Tun und Weitergeben der Botschaft Jesu. Und der Evangelist Markus reiht ja verschiedene Gleichnisse aneinander. Und ein bisschen kommt es immer einem vor wie bei Heinz Erhardt. Wenn der sagt, noch ein Gedicht, dann ist es hier so, noch ein Spruch oder noch ein Gleichnis und noch ein Wunder. Und da nehme ich euch jetzt mit hinein. Wir starten. Vers 21. Bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein. Man stellt sie auf den Lampenständer. Das ist so ein Vers, den man damals zur Zeit genutzt hat, wenn etwas klar war. Der eine fragt den anderen, bist du sonntags mit im Gottesdienst dabei? Und der andere sagt, na, stellt man denn eine Lampe unter das Bett oder stellt man die auf den Lampenständer? So wie im Sinne von, natürlich bin ich dabei. Und Jesus bezieht das aber auf die Frage, wie alles in diesem Bereich oder in diesem Textabschnitt, was sollen wir mit dem Wort Gottes machen? In gewissem Sinne ist es ja eine rhetorische Frage, die Jesus stellt, und die Antwort schiebt er gleich hinterher. Das Wort Gottes gibt Hoffnung in der Dunkelheit, so wie eine Lampe. Es zeigt den Weg zu einem guten Leben. Es zeigt Gott und wie er ist und was Gott über uns denkt. Und deswegen präsentiert man es so, dass alle anderen es auch sehen können. Wenn man von Gott begeistert ist, versteckt man ihn nicht unter seinem Bett oder in betroffenem Schweigen, sondern man erzählt halt fröhlich davon, was man so erlebt hat und was die eigene Hoffnung ist. Das Bild von der Lampe, dieser erste Vers, man könnte ihn auch so umformulieren, dass Jesus auf die Frage, wie soll ich meinen Glauben leben, darauf antwortet, na, das ist doch klar wie Kloßbrühe. Wenn du dich dran freust, erzähl's weiter. Vers 21. Vers 22. Ein Geheimnis. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Für die, die alte Sprache lieben, das ist ein Parallelismus Membrorum, der Parallelismus der Glieder, den es auch ganz oft im Alten Testament in den Psalmen gibt. Wenn man zum Beispiel hört, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Burg und mein Heil und so weiter. Man fragt sich manchmal, warum erzählen die denn alles das ständig? Im Hebräischen hat man nicht so Endreime gehabt, wie Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, sondern man hat halt auf verschiedene Art und Weise das Gleiche gesagt. Und Jesus macht hier genau das Gleiche. Er nimmt die Art und Weise, wie Psalmen geschrieben wurden oder wie die Kultur das damals gemacht hat und baut damit quasi seine Lehre auch weiter. Wie gesagt, das ist auch mit größter Wahrscheinlichkeit ein jüdisches Sprichwort, was es damals gab. Und es meint, selbst wenn du die Botschaft für dich behältst, selbst wenn du es bloß versuchen würdest, eines Tages kommt es ans Licht. In Matthäus 5 gibt es diesen Vers nochmal ganz ähnlich. Da heißt es denn auch, ihr seid das Licht der Welt. Und da heißt es nicht, ihr sollt es sein, gebt euch mal viel Mühe, sondern ihr seid es. Ihr leuchtet schon, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Und es gibt nichts Verborgenes, was nicht verborgen bleibt. Es kommt irgendwann ans Tageslicht. Eine Bekannte von mir aus meinem Hauskreis hat jetzt vor 2 Jahren ihre erste Arbeit nach dem Studium angefangen und hat damals gebetet, dass sie gerne Licht sein möchte in der säkularen Welt. Sie arbeitet da im Kinderheim. Und jetzt, nach 2 Jahren, kam ihre Chefin auf einmal auf sie zu und meinte, hör mal, du bist hier irgendwie unsere Sonne vor Ort, weil sie immer so gut gelaunt und fröhlich da durch die Gegend zieht, genau, und versucht, auf ihre Art und Weise mit den Kindern umzugehen. Und da sagt sie, das hat sie total ermutigt, weil sie hat das mal gebetet, dass sie gerne Licht sein möchte, aber hat jahrelang nichts gesehen und gehofft und gedacht und befürchtet. Und plötzlich sagt ihre Chefin, du bist hier unsere Sonne. Sie wollte nur Licht sein und plötzlich ist sie die Sonne, sagt sie, das ist doch was. Und ich glaube, so kann es uns gehen, wenn wir im Alltag einfach sind, wie wir sind. Wenn das, so wie Jesus uns prägt, wir unserer eigenen Art mit in die Gesellschaft hineinnehmen. Den anderen höher achten als uns selbst und versuchen, den anderen zu lieben. Und dann irgendwann kommt es halt heraus. Und man kann es versuchen zu verstecken, aber die anderen werden dann irgendwann fragen, du sag mal, du bist doch Christ, oder? Weil du machst doch das so und so. Ein Geheimnis, Vers 22. Vers 23, Ohren. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, der höre. Noch ein jüdisches Sprichwort. Das stammt ziemlich eindeutig aus dem Alten Testament. Und zwar ist das von Jeremia 5, 21. Da sagt Jeremia, hört mir zu, du törichtes und unvernünftiges Volk. Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Und aus der Prophetie von Jeremia hat sich ein Sprichwort entwickelt und das greift Jesus jetzt auf und stellt es so neben die anderen. Und er meint damit, jahrhundertelang hat Gott Propheten ins Volk Israel geschickt und nur wenige haben gehört. Und es scheint so zu sein, wie Martin das vorhin versucht hat zu erklären, dass es zwar irgendwie äußere Ohren gibt, aber irgendwie auch noch innere Ohren, die die Botschaft Gottes hören. Weil manchmal ist es ja so, dass wenn man in der Schule sitzt und der Lehrer da vorne was erzählt, geht man so seinen Gedanken nach und denkt sich, ach ja, nachher Fußball und wie komme ich um die Hausaufgaben ringsrum, obwohl Mama gesagt hat, ohne Fleiß und so weiter. Was mache ich nur? Und plötzlich ist die Stunde vorbei. Da waren die Ohren zu. Und manchmal ist es so, dass die Ohren offen sind und man nimmt was auf, versteht's und kann es direkt anwenden. Und plötzlich macht Mathe Sinn, soll es auch geben. Hat bei mir nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus sagt hier zu der Menschenmenge, wenn ihr die Gabe habt, Gottes Botschaft zu verstehen, dann hört sie auch genau zu, macht euch Gedanken dazu und kommt gleich, setzt es in eurem Leben um. Vers 24 und 25. Das Maß. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Die Sozialwissenschaften nennen Vers 25 das Matthäus-Prinzip. Matthäus vielleicht, weil es diesen Vers gibt es auch wieder im Matthäus-Evangelium und dort ist er etwas bekannter. Kinder, die viel Förderung in der Schule bekommen, haben oft auch bessere Leistungen. Und weil sie bessere Leistungen haben, bekommen sie noch mehr Förderung, weil die Lehrer das Potenzial dahinter sehen. Kinder jedoch, die wenig Unterstützung bekommen, haben oft schlechtere Leistungen, bekommen keine oder wenig Förderung, weil irgendwie hat man nicht so die Hoffnung, dass aus dem nochmal was wird. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Wer ein bisschen was verstanden hat, der wird auch noch mehr verstehen. Und wer wenig verstanden hat und es dann irgendwann aufgibt, Bibel zu lesen zum Beispiel, der wird auch das vergessen, was er mal wusste und was er mal hatte. Luther nimmt diesen Gedanken auch auf und erklärt es so. Es gibt Stellen in der Bibel, die verstehen wir, die sind hell, die sind Licht. Und es gibt Stellen in der Bibel, die verstehen wir nicht so sehr, die sind dunkel. Und was wir jetzt machen müssen, ist, die hellen Stellen, die wir haben, nehmen und damit das Dunkel ausleuchten. Und das Helle und das Dunkle in Beziehung setzen, dass wir durch das Helle das Dunkle verstehen. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Man könnte auch sagen, ich verstehe so viel in der Bibel nicht, deswegen lasse ich es einfach. Aber damit nimmt man sich selbst das, was man schon ergriffen hatte. Das Matthäus-Prinzip entdecke ich auch ganz oft im Religionsunterricht. Wer einmal in seinem Leben richtig guten Religionsunterricht hatte, der kann in seinem ganzen Leben davon profitieren. Der kann mit der eigenen und mit anderen Religionen umgehen und wird immer wieder immer mehr entdecken. Kann ich mal die Hand sehen von denen, die guten Religionsunterricht hatten? Das ist so ein Test. Wer würde das sagen? Einer. Okay. Auf der anderen Seite gibt es auch die, die keinen oder richtig schlechten Religionsunterricht hatten. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass so ein schlechter Religionsunterricht auch noch das letzte bisschen Freude, was man irgendwie am Glauben hatte, aus einem herauswringen kann. Darf ich mal die Hände sehen von denen, die schlechten Religionsunterricht hatten? Okay, und jetzt die, die keinen Religionsunterricht hatten? Das ist die Mehrheit. Spannend, okay. Das Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Oder, wir kommen nochmal zu unserem Spiel zurück, um zu schauen, ob ihr noch wach seid. Jetzt die nächste Folie. Google hat übersetzt, du kannst einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen. Was könnte das im deutschen Original sein? Richtig, was Hänschen nicht lernt, nächste Folie, lernt Hans nimmermehr. So ein bisschen funktioniert auch das Matthäus-Prinzip. Das Schöne ist, die Bibel reflektiert das auch und sagt dazu, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott noch möglich. Glück gehabt. Aber ja, die Tendenz gibt es trotzdem. Und damit, Vers 22 bis 25, hat Jesus seine Sprichwortparade beendet und wir haben sie auch erstmal überstanden. Und kommen jetzt zu etwas deftigeren Kost, zwei Gleichnisse. Vers 26 bis 29. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausstreut. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halmen, dann die Ähren und schließlich das ganze ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre und danach den vollen Weizen in der Ähre. Und auch in dem Gleichnis geht es wieder ums Hören, Aufnehmen, Verstehen, Tun und Weitergeben. Ein paar Verse vorher, kann man sich ja wundern, hat Jesus ein ganz ähnliches Gleichnis schon mal gebracht, das mit den vier verschiedenen Bodenflächen, wo der Same drauf fällt. Jetzt erzählt Jesus es ganz ähnlich, aber sein Punkt, das, was er damit sagen will, ist jetzt ein anderer. Vorhin hat er gezeigt, dass es viele Hindernisse und Schwierigkeiten gibt, damit der Same irgendwie aufgeht. Jetzt ist die Frage, was muss getan werden, damit der Same, wenn er denn im Acker landet, damit er aufgeht? Und die Antwort von Jesus ist, nichts. Jesus sagt nicht, gib dir Mühe, wenn du dich mit Gott und der Bibel beschäftigst, sondern tu es und der Rest kommt irgendwie automatisch. Und manch einer, wenn er Bibel liest, ist ja bestrebt, bestimmte Früchte so herauszubringen. So wie eine Art Baum, man hat so seine Äste. Man gibt sich die ganze Zeit Mühe und sagt sich, ich bin ein Apfelbaum. Apfel, 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 Apfel. Und dann macht es und denkt sich, Mist, eine Birne. Genauso ist es nicht. Sondern Jesus sagt, ihr seid ein Apfelbaum, ihr werdet Äpfel tragen. Lest die Bibel, setzt euch dem Wort Gottes aus, seid offen für das, was passiert und es wird etwas passieren. Oder, wie am Anfang, die dümmsten Reich-Gottes-Arbeiter haben die dicksten Kartoffeln. Manchmal ist es so, dass die, die fröhlich an Glauben leben und sich am wenigsten Gedanken machen, so viele Früchte haben. Verse 30 bis 32, das letzte Gleichnis für heute. Jesus sagt, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Fragt Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn, das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. In Vers 30 grübelt Jesus noch etwas. Okay, ich habe so viel jetzt erklärt und gesagt, wie denn noch? Und dann fällt ihm fast das Gleiche wieder ein. Aber doch ist es wieder ein bisschen unterschiedlich. Viele, die das Gleichnis hören, fragen sich als allererstes, ich kenne Senf aus dem Gurkenglas, das ist ein relativ großes Korn, was man da einpflanzt. Das liegt daran, dass wir haben den kultivierten gelben Senf. Zur Zeit Jesu gab es den unkultivierten schwarzen Senf. Der hatte wesentlich kleinere Früchte und wesentlich kleinere Samen. Das ist manchmal so ein Knick, den man hat, wenn man das Gleichnis zum ersten Mal hört. Daher, es ist nicht der Senf, den wir heute haben, der da gemeint ist. Ist auch nicht der Punkt. Der Punkt, den Jesus hier versucht zu machen, ist, dass schon ein winzig, winzig, winzig kleines bisschen Glauben ausreicht, damit daraus viel wachsen kann. Was mich an dem Bild begeistert und von dem, was Jesus hier macht, ist, dass er nicht sagt, naja, es wächst auf und dann ist halt ein Baum da. Das wäre fast das Gleiche gewesen wie vorher. Sondern er endet mit was viel Größerem. Er sagt, dass die Vögel des Himmels in den Ästen nisten werden. Das heißt, es geht ja immer um Glauben und das Wort Gottes. Man hat, wie so oft, ganz viele kleine Samen und es geht am Schluss gar nicht um Baum, sondern dass Menschen darin Heimat finden. Die Vögel des Himmels, die gerade so vorbeifliegen. Wunderschön illustriert ist das in der Geschichte und Biografie von Georg Müller. Jetzt können wir das Bild machen. Und der himmlische Vater ernährt sie doch. Kostet, glaube ich, nicht viel, kann man sich gut kaufen. Georg Müller stammt aus Halberstadt, ist 1805 geboren. Und nachdem er christlich aufgewachsen ist, hat er in seiner Jugendzeit alles, was so christlich war und was er aus seiner Jugend noch an Erziehung mitgenommen hat, über Bord geworfen. War Spieler, trunksüchtig und schnell in Schulden. Und durch einen Hauskreis, wo ihn ein Freund mit hingenommen hat, fand er wieder zum christlichen Glauben. Und das Ergebnis war, dass, wenn man das weiterliest, das ist dann quasi Teil von Tagebuchaufzeichnungen, und man kann da schön mitverfolgen, was er so innerlich an Kämpfen auch mitgemacht hat. Das Schluss war, dass 5000 Kinder in Waisenhäusern, die er gebaut hat, mit Geld, was plötzlich da war, was Gott ihm immer wieder so hat zukommen lassen, dass die dort Heimat finden konnten. Aber wenn man Georg Müller zu dem Zeitpunkt anschaut, wo er betrunken in der Straßenecke saß, da hat man gesehen, das Samenkorn wurde mal ausgestreut und der Glaube ist winzig klein. Und man sieht gerade überhaupt nichts. Und diese Zeit muss man auch einfach aushalten, nichts zu sehen. Und es hilft auch nicht, wenn man an dem Pflänzchen zieht, falls man schon was sieht. Es wächst nicht schneller. Und dann konnten trotzdem die Vögel des Himmels oder die Kinder von Bristol unter dem Glauben, den er dann hatte, den seine Eltern da mal ausgestreut hatten, Heimat finden. Sehr zu empfehlen. Und der himmlische Vater ernährt sie doch. Das ist die Vision, die versucht Jesus hier zu vermitteln. Es geht nicht, dass ein Baum drum wächst, sondern dass auch andere dort Heimat finden. Es gibt auch so kleine Bibeln, die heißen direkt Senfkornbibeln und die versuchen dieses Bild auch aufzunehmen. Das ist eine ganz kleine Bibel, die in die Hosentasche reinpasst. Ist zwar dann ziemlich ausgefüllt, aber es geht. Aber aus diesem kleinen Buch kann viel Großes, kann viel Glaube, viele Taten und viel Enthusiasmus und Bewegung für die Welt erwachsen. Das ist das Bild, was Jesus versucht hier zu zeichnen. Den Schluss, der ist nochmal spannend. Wenn ihr reinschaut, Vers 33 bis 34. Da gibt es von Markus noch eine kleine Anmerkung für uns Leser. 33. Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen allein war. Warum benutzt Jesus hier zwei verschiedene Arten, um mit den Leuten zu reden? Das Grundproblem ist, dass Jesus den Himmel kennt und Gott den Vater und von einer reichhaltigen Fülle das erlebt hat und jetzt in unsere dreidimensionale Welt hineinkommt und uns davon berichten muss. Und es ist so ein bisschen wie, wenn man versucht, jemandem ein Lied zu erklären, das der andere noch nie gehört hat. Man kann zwar so ein bisschen machen, es geht so ein bisschen so, oder man kann so und so singen und der Text ist dabei, aber so richtig erleben kann man es nur, wenn man das Lied hört. Oder wenn man versucht, jemandem zu erklären, wie Zucker schmeckt, der aber noch nie Zucker gegessen hat. Das ist genauso. Man kann sagen, es ist süß, aber süß ist schon wieder ein Begriff, den kann man ja nur verstehen, wenn man Zucker schon mal gegessen hat. Man kann also sagen, es ist weder sauer, es ist weder bitter und es ist nicht salzig. Und da weiß er trotzdem andere nicht, was süß ist. Das war Jesus sein Grundproblem. Und deswegen, glaube ich, versucht er in Bildern und ja, mit Gleichnissen und Geschichten uns eine Realität zu erklären, die da ist, die wir aber mit unserer Welt nicht in Fülle verstehen können. Gleichzeitig erzählt er seinen Jüngern alles nochmal ausgelegt. Im Verlaufe des Evangeliums liest man denn selbst, dass er es ihnen ausgelegt hat, hat nicht immer was gebracht. Aber es gibt da einen entscheidenden Vers, der steht im anderen Evangelium bei Johannes, Kapitel 14, 26. Da schreibt oder da sagt Jesus: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Als Jesus noch auf der Erde war, war Jesus da, um das Alte Testament und die Gleichnisse auszulegen. Heute ist er das nicht mehr. Dafür haben wir nach Pfingsten den Heiligen Geist, der uns oder den Jüngern damals erinnert hat an das, was Jesus ihnen gesagt hat und das Ganze noch erklärt hat. Und wir können darauf heute auch zurückgreifen. Und deswegen ist es gut, bevor man Bibel liest, zu beten, dass Gott einem das Herz öffnet oder einem die Schrift öffnet. Eine Kollegin von mir hat immer ein schönes Gebet gehabt, das möchte ich euch gerne noch mitgeben. Das war, sie hat immer gebetet: Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Nochmal, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Und es ist dieser doppelte Gedanke, dass wir versuchen, ein Herz zu haben für Gottes Wort und uns da hineinzugeben. Und gleichzeitig brauchen wir es, dass Gott uns dieses Herz überhaupt gibt. Ziehen wir unter alles mal einen Strich drunter. Um was geht es also in den Gleichnissen? Es geht um das Hören, Aufnehmen, Verstehen, Tun und Weitergeben der Botschaft Gottes. Glaube ist das Wertvollste und Schönste, was wir haben. Manchmal ist er nur winzig klein und trotzdem reicht es, um sich daran festzuhalten. Und Glaube ist ein Prozess, ein Wachsen und ein Hineinwachsen. Und dann hat Jesus verschiedene Schwerpunkte in den jeweiligen Gleichnissen. Es geht um ein Geheimnis. Hören, aufnehmen, tun passiert nicht automatisch bei jedem. Bei manchen passiert es aber automatisch. Und es ist warum und wieso, ist und bleibt irgendwie ein Geheimnis. Was wir uns mitnehmen können, ist, dass es nicht in unserer Hand liegt. Wir können fröhlich unser Licht auf die Lampe oben drauf stellen und es leuchten lassen. Und alles andere muss Jesus machen. Theologen haben sich dafür auch einen Begriff ausgedacht. Mit dem könnt ihr mal so ein bisschen rumprotzen, wenn ihr mal unter Theologen seid. Das Ganze nennt sich, aufgepasst, Missio Dei. Also Mission Gottes, im Verständnis, dass Gott ist der Missionar und Gott ist unterwegs und macht ganz viel und versucht, die Leute zu sich zu ziehen. Im Gegensatz zu, wir Menschen müssen alles machen. Missio Dei, könnt ihr einfach mal anbringen, so wenn ihr unter Theologen seid. Glaube wächst von selbst, weil Gott ihn wirkt. Und wenn Gott ihn nicht wirkt, wächst auch nichts. Und was bedeutet das jetzt für uns? Wir brauchen uns keinerlei Druck und Stress zu machen, um Leute zu bekehren. Gott macht das mit uns und Gott macht das ohne uns. Und wenn demnächst ProChrist ist, dann können wir ein super Programm auf die Beine stellen und alle unsere Freunde einladen. Und dann können wir wissen, der Rest liegt in Gottes Hand. Wir können da was ausbreiten, aber dass das Herz sich verändert, das liegt nicht in unserer Macht. Und wir brauchen uns eigentlich auch keinen Druck und keinen Stress machen, um selber im Glauben weiterzukommen. Wenn wir Bibel lesen und Gottes Handeln erwarten, dann wird Gott auch an uns wirken. Wir können also fröhlich unser Licht auf die Lampe stellen, auf den Ständer stellen und Gottes Wirken und Gottes Handeln in unserem Leben erhoffen. Oder die dümmsten Reich Gottes Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Ich bete zum Schluss. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, darin lesen können und dass es so ein großer Schatz ist. Vielen Dank, dass du den Glauben irgendwann mal in unserem Leben hineingesät hast. Und manchmal wissen wir selber noch nicht so richtig, wo er ist, wie er aussieht, wie das Ganze sein soll. Und manchmal sehen wir aber auch schon eine gewachsene Pflanze und wissen manchmal nicht, wie werden wir weiter groß, wie geht's weiter. Und es ist schön, dass wir uns dort auf dich verlassen können und uns in deine Hand legen können. Halte uns weiter bei dir. Jesus, wir beten, dass du uns ein Wort für unser Herz gibst, immer wieder neu. Und dein Herz für dein Wort. Amen.